Hörenswert. Der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Herzlich willkommen zu Ihrem Gesundheitspodcast. Wir nehmen heute das Wort herzlich wörtlich. Denn wir widmen uns heute einem Thema, das uns alle tangiert, der Herzgesundheit. Aber ganz im Speziellen richten wir den Fokus heute auf die Frauenherzgesundheit. Und das, liebe Zuseherinnen und Hörerinnen, nicht ohne Grund. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mit knapp 34% die Todesursache Nummer 1 in Österreich bei Frauen und Männern. Trotzdem ist das weibliche Geschlecht in kardiovaskulären Studien unterrepräsentiert. Risikomodelle beruhen häufig nur auf männlichen Kohorten. Und auch spezifische weibliche Risikofaktoren werden in der Praxis oft nicht ausreichend berücksichtigt. Was das für die Volksgesundheit, aber vor allem für jede einzelne von uns bedeutet, das bespreche ich heute mit Dr. Anna Raab, interventionelle Kardiologin, Spezialistin für Herzinsuffizienz und Mitbegründerin von Go Red Austria. Liebe Anna, herzlich willkommen. Ich darf heute beim Du bleiben, weil wir uns ja auch von unserer gemeinsamen Initiative Go Red Austria kennen. Ja, eine ganz wichtige Frage, die mir eigentlich vor allem auf der Zunge brennt, ist, wir sprechen von Frauenherzen, Männerherzen. Jetzt ist das Herz ja eigentlich ein Organ und ich habe immer gedacht, das ist unisex, ja, auch wenn es alle haben. Gibt es hier wirklich physiologische Unterschiede? Schlagen Frauenherzen anders?
Natürlich schlagen Frauenherzen nicht wirklich anders, aber wir haben doch eine Reihe von Unterschieden. Wenn ich hier mit der Anatomie beginnen darf, das Frauenherz ist insgesamt kleiner als das Männerherz. Die Wanddicke des Herzens ist bei der Frau geringer als beim Mann. Die Frau hat viel mehr kleinere Gefäße, die für sie viel wichtiger sind wie beim Mann. Der Mann hat vor allem Probleme dann mit den großen Gefäßen. Und die Frauen haben zusätzlich eben auch in diesen kleinen Gefäßen die Neigung zu Gefäßkrämpfen. Dann ist noch ein großer Unterschied, ein geschlechtsspezifischer Unterschied, ist einfach unser Östrogen, das uns einen großen Schutz bietet, solange unser Östrogenspiegel hoch ist. Und wenn der abnimmt, dann haben wir das gleiche Risiko wie der Mann. Und darum ist es auch so wichtig, dass Frauen, wenn dieser Östrogenspiegel frühzeitig, also in einer vorzeitigen Menopause schon das Östrogen abfällt, dass man das weiß, denn es beginnen dann diese Risikofaktoren viel früher zu wirken. Generell sagt man, durch das Östrogen erleiden Frauen zwischen 7 und 10 Jahre später das Ergebnis einer kardiovaskulären Erkrankung.
Also würdest du tatsächlich sagen, dass Risikofaktoren wie Bluthochdruck, aber auch andere, also Adipositas zum Beispiel auch, oder ich habe gelesen auch das Rauchen, dass das auch sehr unterschiedlich dann in der Auswirkung ist zwischen Frau und Mann?
Prinzipiell ist es so, dass diese Risikofaktoren für beide Geschlechter schlecht sind. Aber was man sagen kann, dass gerade der Bluthochdruck bei der Frau Nummer 1 Risikofaktor ist, viel mehr als beim Mann. Gerade beim Schlaganfall, Bluthochdruck fördert Vorhofflimmern, wovon wir Frauen viel mehr belastet sind. Da entsteht dann, wenn es unbemerkt ist, der Schlaganfall. Also Blutdruckeinstellung bei der Frau Nummer 1. Diabetes und Übergewicht ist vergesellschaftet, ebenso bei der Frau wesentlich mehr förderlich für die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und man darf nicht vergessen, dass der Diabetes, das Übergewicht, das schlechte Fett am Bauch, auch eine chronische Entzündung machen. Eine stille chronische Entzündung, die wiederum durch Radikale, die entstehen, auch die Entstehung von Atherosklerose fördern. Also wir sind da doppelt belastet, wenn man das so sagen will.
Ja, ich sehe schon, also doppelt belastet, aber wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich auch so von Grund auf ein bisschen benachteiligt. Weil wenn wir die Pubertät dann hernehmen, eine mögliche Schwangerschaft, eine Menopause, ist das so?
Ja. Wie du das sagst. Und darum ist es eben so wichtig, dass wir unsere Risikofaktoren, unsere eigenen kennen. Wir müssen auch wissen, wenn irgendwas mit unserem Zyklus nicht stimmt, weil sofort dann diese Uhr früher zu ticken beginnt und wir dann früher eben diese Atherosklerose mit all ihren Endzuständen wie Herzinfarkt, Herzschwäche, Schlaganfall eben bekommen können, ja?
Jetzt ist es so, dass häufig bei Frauen eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen spät entdeckt werden, spät diagnostiziert werden oder falsch interpretiert werden auch häufig. Wieso ist das so?
Das ist vollkommen richtig. Das ist eigentlich ja ein Wahnsinn, dass es heutzutage noch immer so ist. Ja, warum ist das so? Das hat zum einen damit zu tun, dass unsere Diagnosealgorithmen, unsere Risikoscores auf männliche Daten aufgebaut sind. Das heißt, wovon wir bereits begonnen haben zu sprechen, unsere geschlechtsspezifischen Risikofaktoren, die mit unseren Hormonen verknüpft sind, die sind hier überhaupt nicht abgebildet. Weiters haben Frauen mehr Nebenwirkungen. Davor fürchtet sich jeder Arzt, der eine Studie macht. Er fürchtet sich, dass durch Nebenwirkungen zum Beispiel das Medikament dann in Misskredit kommt. Und das hat damit zu tun, dass Frauen mehr Nebenwirkungen haben. Und das wiederum hängt zusammen, dass Frauen während ihres normalen Zykluses in der ersten Hälfte ein Medikament besser vertragen wie in der zweiten Hälfte. Das alles führt dazu, dass wir eben in den einzelnen Studien zu wenig präsent sind. 25%, ein Viertel, maximal ein Drittel. Also weit unter der Präsenz, die wir haben müssten, um eine Aussage über Frauen in diesen Studien machen zu können. Und das wiederum lässt uns dann bei Vorstellungen beim Arzt, wenn wir mit Beschwerden kommen, die nicht so typisch sind wie die beim Mann, leider durch den Rost fallen. Das würde ich sagen, ist dem geschuldet, dass unsere Beschwerden, die wir haben, wenn wir eine Herzkranzverengung haben, viel leiser sind wie die lauten Beschwerden des Mannes.
Also das heißt, du kannst ja auf eine langjährige Erfahrung auch aus der Praxis zurückblicken, wenn jetzt eine Frau, ja, wie ist ihre Eigenwahrnehmung? Ja. Mit welchen Signalen kommt sie und kann sie die dann zuordnen? Oder wahrscheinlich Frauen sind ja dann dazu geneigt, dass sie meistens andere Erklärungen dafür finden, die rasch ja wegzuwischen sind.
Wie du es richtig sagst, es ist vollkommen richtig. Vielleicht fangen wir an, was haben die Frau denn für Symptome? Ja. Ich habe schon gesagt, leise und laut. Die Symptome beim Mann sind laut. Er hat Angst zu sterben, Todesangst, Schweißausbruch, massive Beschwerden. Das nenne ich laut. Bei der Frau kann es sein, dass sie ein paar Tage Übelkeit hat, sich extrem müde fühlt, Rückenschmerzen bekommt, ja, vielleicht ab und zu mal erbricht, aber das kann über ein paar Tage gehen und dann geht es wieder besser. Das ist das Schwierige, weil wir nicht so getrimmt sind, dass das etwas mit Herzkranzgefäßen zu tun haben könnte, sondern eben, es muss sein, ein Druck auf der Brust, ein Brennen. Das haben die Frauen oftmals eben nicht. Und dadurch, wenn sie es dann gar nicht sagen, dann verläuft das im Stillen. Der Herzinfarkt sehr oft still ab. Und wenn sie Beschwerden haben und zum Arzt gehen und diese Symptome berichten, dann werden sie oft halt nicht so wirklich wahrgenommen. Und man sagt, das wird Stress sein oder haben sie zu wenig geschlafen oder eine Magengrippe. Das kann alles der Fall sein. Was ich den Frauen rate, ist, Symptome, die plötzlich auftauchen, nicht einfach sagen, ah, das wird schon wieder besser. Die Selbstwahrnehmung ist wichtig. Aber mir ist auch noch wichtig, die Selbstverantwortung der Frau hervorzuheben. Die Selbstverantwortung heißt für mich, wenn ich was habe, dann muss ich eine Reaktion setzen. Dann muss ich zu einem Arzt gehen. Und das soll sogar so weit gehen, wenn ich beim Arzt bin und der sagt, da wird nichts sein, es passt schon. Ich habe aber die Beschwerden, dass ich mir tatsächlich eine Zweitmeinung hole und das woanders noch einmal hinterfrage. Denn, wie gesagt, ein Herzinfarkt, zugrunde gegangenes Herzgewebe, das kann man nicht wieder zurückholen. Also es steht schon wirklich viel am Spiel.
Also es ist ein bisschen auch die Eigenverantwortung, an die du appellierst,
definitiv.
Uns Frauen auch, dass man sich um sich selbst auch
genau
sorgt.
Ja. Du hast ja auch so schön gesagt, Stress oder so. Ja, wir haben Care-Aufgaben. Gerade diese Frau mit 40, 45, wenn das Östrogen sinkt, sind wir noch mittendrin. Die Kinder brauchen einen, der Mann braucht einen. Es muss beruflich was noch entstehen. Vielleicht sind die Eltern beginnen, krank zu werden. Aber man muss trotzdem einen Blick auf sich selbst haben.
Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, das finde ich spannend, weil du sprichst ja jetzt von Frauen 40, 45. Einen Herzinfarkt, den verbindet man häufig eigentlich mit älteren Leuten, sage ich jetzt einmal, so langläufig. Ja. Ja. Das heißt, es betrifft sehr wohl auch jüngere Frauen schon.
Ja, das hat auch etwas damit zu tun, dass die Art der Erkrankung, der Herz-Kreislauf-Erkrankung, eben bei der Frau anders ist. Das heißt, wir haben oft die kleinen Gefäße krank. Das macht Beschwerden, hat aber nicht oftmals nicht so einen dramatischen Auswirkung, wie wenn ein großes Gefäß zum Beispiel ganz blockiert ist und ganz verschlossen ist. Und das kann schon mit 40 passieren. Wenn diese ersten hormonellen Schwankungen passieren, können diese Beschwerden auftreten. Und was auch auftreten kann bei ganz gesunden Herzkranzgefäßen, sind Spasmen, sind Gefäßverkrampfungen. Man glaubt tatsächlich, dass das auch mit schwankenden Hormonen zu tun hat. Und ich habe eine Reihe von Frauen behandelt, mit dem Herzkatheter untersucht, wo die Herzkranzgefäße komplett in Ordnung waren. Aber wenn man spezielle Tests macht, kann man herausfinden, dass bei diesen Frauen, die alle Kriterien eines Herzinfarktes erfüllen, mit erhöhten Herzwerten, EKG-Auffälligkeiten, die Beschwerden, kann man draufkommen, dass die kleinsten Gefäße betroffen sind, die leider in einer Stentversorgung nicht zugänglich sind. Und so unterscheidet sich's und so ist es auch viel schwieriger, diese Art der Erkrankung zu erkennen, zu diagnostizieren und auch zu behandeln. Da stecken wir leider wirklich auch noch mit den Therapiemöglichkeiten in den Kinderschuhen.
Also ist quasi diese Schieflage, die es ein bisschen in der Praxis gibt, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, die kommt eigentlich aus der kardiovaskulären, ich sage jetzt Forschung oder aus Studien. Siehst du da eine Perspektive, dass sich das bessert?
Ja, ich freue mich über diese Frage, denn es gibt ja schon auch was Positives zu sagen. Und das sind die Leitlinien, die 2024 für das chronische Koronarsyndrom, das heißt die stabile Herzkranzgefäßerkrankung, ist ein rein kardiologisches Thema jetzt. Und da taucht das erste Mal mit einem großen, großen Kapitel das Thema der Mikrozirkulationsstörung, von dem ich gerade gesprochen habe, das uns Frauen viel mehr betrifft, auf. Und das sind erstmals 2024 von der Europäischen Kardiologischen Gesellschaft Leitlinien herausgegeben, wie wir damit umzugehen haben. Das heißt, ja, es beginnt und wir haben hier die erste Struktur geschaffen, wie man in einem Diagnosestammbaum von oben nach unten die Frau richtig diagnostiziert.
Es ist spannend, aber jetzt muss man das natürlich auch nach außen tragen. Also du natürlich in der Ärzteschaft auch, aber ich denke, es geht ganz viel, wenn ich das so höre, auch um die Vermittlung von Gesundheitskompetenz. Weil viele Frauen, also wie ich mich noch nicht näher mit dem Thema beschäftigt habe, war mir das auch nicht alles so bewusst, wissen ja gar nicht, um was es hier geht und können diese Warnsignale gar nicht richtig einordnen. Wir sind beide an der Initiative Go Red Austria dran. Möchtest du vielleicht ein bisschen über die Awareness-Kampagne auch erzählen?
Genau. Ich habe, wenn man recherchiert, wie setzt sich denn zum Beispiel Österreich ein, Awareness zu diesem Thema zu schaffen, dann kann man sagen, es ist wirklich ganz wenige Initiativen gibt es. Das muss man wirklich sagen. Also sei es jetzt der Bericht über die Frauengesundheit, der nicht mal jährlich erscheint. Seien es Initiativen vom Herzfonds, löblicherweise auch Initiativen vom Goldenen Kreuze. Braucht es unbedingt weitere Initiativen, so wie GoRed? Und ich glaube, wir vier haben uns gefunden. Wir brennen dafür, weil das so ein wichtiges Thema ist, weil es schon eine Komplexität hat. Von dem Geschilderten, dass man das nicht so einfach im Herzkatheter sieht, der Nosestand passt. Es ist komplexer. Aber das soll uns nicht daran hindern, dass wir Botschafterinnen für dieses Thema sind. Und ich glaube, wir sollten eine Vorreiterrolle sein, dass uns viele nachfolgen. In ihren Gruppierungen sieht man ja auch, wenn man Social Media schaut, in der Pharmazie, die Mitarbeiterinnen der Pharmazien, die sich bündeln, um dieses Thema ja in die Gesellschaft zu tragen. Letztendlich braucht es auf jeder Ebene. Es braucht eigentlich in jedem größeren Firma braucht es eine Frauenbeauftragte, die dieses Thema in betriebärztlichen Visionen sozusagen bearbeitet.
Bearbeitet, ja, und auch dafür Sorge trägt, dass sich alle rundherum eigentlich auch auskennen. Ne? Also sprich, wenn es einen Ersthelfer gibt etc., dass der auch genau weiß, okay, ein Herzinfarkt ist eigentlich bei einer Frau mit anderen Symptomen behaftet als bei einem Mann.
Da sprichst du noch ein wichtiges Thema, nämlich die Ausbildung an.
Ja.
Ich habe in meiner Ausbildung, gut, das ist schon eine Zeit her, überhaupt nicht zu diesem Thema gehört. Wie könnte das bei Frauen ablaufen? Kann das anders sein? Was hat es dann auch für Prognose in der Therapie? Wie schaut es dann mit dem Überleben der Frauen auf? Das war überhaupt nie ein Thema. Mann, Frau war eins und war eigentlich immer mit dem Thema Mann verknüpft. Ich glaube, da muss man ansetzen. Es gehört verpflichtend, gehört Frauen, Gesundheitsmedizin von der Prävention bis zu, also Primärprävention bis zur Sekundärprävention. Also bevor etwas passiert und in der Phase, wenn schon zum Beispiel ein Herzinfarkt passiert ist, gehört verpflichtend hinein. Es gehört in die Ausbildung von Ordinationsassistentinnen. Es gehört in verpflichtenden, regelmäßigen Schulungen auch bei den Hausärzten. Ich glaube, das ist etwas, was man im Sinne der Prävention unbedingt dringendst umsetzen müsste.
Ja, jetzt haben wir so viel von Prävention ein bisschen schon gesprochen, Erkrankung. Wie ist es mit der Reha? Weil das ist ja dann wahrscheinlich auch ganz spezifisch. Wenn es überall, also bei den Risikofaktoren Unterschiede gibt in dem Behandlungsschema da, dann gehe ich davon aus, dass es wahrscheinlich bei einer Reha ähnlich sein muss.
Was willst du hören? Das Positive oder das Negative als erstes?
Immer das Positive, oder?
Das Positive ist, Frauen profitieren mehr von einem Reha-Aufenthalt und den Maßnahmen dort als ein Mann.
Naja, weil sie aus ihrem Alltag herausgenommen wurden, oder?
Richtig. Und weil sie auch ambitionierter sind, weil sie dann, wenn sie Zeit haben, sehr gerne was dafür machen oder wenn ihnen das bewusst wird. Das Schlechte ist, Frauen gehen viel weniger zur Reha. Das ist eine Tatsache. Wir haben ja doch eine Handvoll und mehr darüber hinaus Reha-Anstalten in Österreich. Es ist auch eine Klasse 1A-Empfehlung, das heißt gut untersucht, höchst Empfehlungsgrad, eine Rehabilitation zu machen, gerade nach einem Ereignis wie einem Herzinfarkt. Aber eine einzige Institution österreichweit, die sich mit Frauenrehabilitation beschäftigt. Ja. Und soll man den, kann man ja durchaus sagen, wo das ist die Reha-Anstalt in Bad Datzmannsdorf, die das speziell anbieten, die speziell eben auf das Thema der Frau nach einem Herzinfarkt eingeht. Da ist sicher ein Thema auch die psychische Komponente. Das ist sicher etwas, was dort ganz intensiv auch mitbehandelt wird.
Aber das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man das unter dem Aspekt betrachtet. Ja, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Todesursache Nummer 1, gilt für Frauen und für Männer natürlich. Aber wenn ich mir dann anschaue, dass es nur eine Reha-Abteilung quasi oder Institution gibt, die für Frauen oder auf Frauen sich spezialisiert hat, ist das natürlich im Verhältnis unglaublich, weil wo sollen alle hin, ja, die es betrifft?
Ja, natürlich. Ich wäre schon froh, wenn das Positive, dass das bei Frauen besser wirkt, ist gut. Aber ich wäre schon froh, wenn so viele Frauen wie Männer zur Reha gehen und auch in anderen Institutionen. Das wäre schon gut, weil die Zeit, die wir im Krankenhaus zur Abrechnung eines Falles haben, wird immer kürzer. Wir machen Studien, wo wir jemanden nach einem Herzinfarkt noch 3 Tagen aktuell entlassen. Vor 20 Jahren ist jemand 3 Wochen mit dem im Krankenhaus gelegen. Okay, 3 Tage. Der kommt, hat massive Schmerzen oder die Frau kommt, hat Schmerzen, kriegt eine Therapie, es geht ihr gut, nach 3 Tagen geht sie heim und glaubt, es ist alles gut. Es ist diese Phase der Reha so wichtig, um sich der Krankheit überhaupt bewusst zu werden. Der Krankheit, nämlich einer chronischen Erkrankheit, bewusst zu werden. Chronisch heißt, das geht immer weiter. Das ist jetzt nicht weg, die Krankheit. Und die Reha übernimmt dadurch, wenn es wirklich der Aufenthalt nur mehr so kurz ist, die Medikamentenaufdosierungen zu übernehmen. Das heißt, wenn ich mit einem Statin beginne im Krankenhaus, dann ist es eine Basis. Ich schaue nach 4 Wochen, da sollte dann die Reha kommen und das ist oftmals noch zu niedrig dosiert. Das ist auch dort ganz wichtig, dass die Patienten diese Risikofaktoren auch richtig eingestellt bekommen. Das ist dieser 3 Wochen Rehabilitationsaufenthalt sehr, sehr wichtig.
Das heißt, damit sie dann auch im entsprechenden Umfeld sind, dass sie entsprechend kontinuierlich versorgt. Ne?
Ja, und was sie auch lernen, sie lernen einfach viel Hintergrundwissen zu der Erkrankung und sie lernen das Maß der Belastung. Wenn ich in der Ordination sitze und der Patient kommt zu mir, wie viel darf ich belasten? Ich habe die Uhr, der Puls, sage ich, gehen Sie in die Reha, dort wird man das mit Ihnen genau machen. Natürlich wird man dem Patienten etwas sagen. Aber auch das lernt man dort. Manche glauben, sie dürfen sich gar nicht mehr bewegen.
Das ist auch schlecht, ne? Da haben natürlich wir die anderen Risikofaktoren.
Schlecht. Natürlich ist es schlecht. Ja. Natürlich ist es schlecht. Aber das alles lernt man dort. Drum, für mich ist es eine ganz große Empfehlung, Reha-Aufenthalte regelmäßig zu machen.
Ja, ich glaube, da muss leider noch sehr, sehr viel bei uns im System auch passieren, dass man das Frauen auch entsprechend ermöglichen kann auch. Ne?
Sicher, eine Möglichkeit wäre die ambulante Reha. Das heißt, wenn ich Kinder habe, trotzdem mit dem zu tun habe, dann kann ich sowas auch ambulant machen, wo ich halt 2 Stunden zum Beispiel in einer Anstalt bin und dann wieder nach Hause gehe und das halt regelmäßig während der Woche mache.
Ja, das wäre sicher ein sehr guter Ansatz. Jetzt sind wir ja schon eigentlich so bei Maßnahmen und da möchte ich noch ein bisschen zurückgehen auch zu dem Thema Prävention, weil ich weiß, dass dir das auch am Herzen liegt. Was kann man denn präventiv schon tun und egal in welchem Alter, wenn man noch gar kein Ereignis hatte, aber einfach auch Maßnahmen vielleicht, die man zu Hause auch machen kann, wo man zu Hause vielleicht auch seinen Fortschritt messen kann, keine Ahnung.
Ja. Ich würde gerne 2 Themen da anreißen. Ja? Das sind die klassischen Risikofaktoren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sind aber auch geschlechtsspezifische Risikofaktoren. Mhm. Wenn wir uns die klassischen anschauen, ich habe heute schon vom Bluthochdruck gesprochen, wie wichtig das bei der Frau ist. Ich glaube, das kann jeder zu Hause, unabhängig vom Alter, kann er den Blutdruck messen. Die Empfehlung zu Oberarmmanschettengeräten, das ist ganz klar. Die am Unterarm sind messen oftmals falsch oder schätzen gewisse Werte. Und das kann man in der Früh am Abend machen und dieses Dokument, eine Tabelle, die man anlegt, kann man mit dem Arzt besprechen. Viel besser, als wenn ich einmalig in der Ordination einen Blutdruck messe, der 160 ist und der da vor mir sitzt und wartet, dass ich ihm jetzt irgendwas Schlimmes sage. Also Blutdruck, Gewicht ist auch ein Thema. Also Bewegungsmangel zu hochkalorischer Ernährung kann Übergewicht machen und es gibt den Body Mass Index, weil jeder, der zu Hause ist, kann zum Beispiel ganz einfach den Taillenumfang messen. Ich nehme das Maßband und messe es an der schlanksten Stelle und dann sollte die Frau unter 80 cm Umfang haben und der Mann, sagen wir mal, unter 90. Und wenn man weit weg davon ist, dann hat man eine Aufgabe. Bewegung. Jeder hat schon, auch ich, habe heute schon was aufgenommen, weil ich heute schon sportlich war. Auch aus diesen Möglichkeiten gibt's oder Apps am Handy. 7.000 bis 10.000 Schritte pro Tag wäre extrem gut. Eine super Maßnahme. Das muss nicht laufen sein. Das ist gemütliches bis flotteres Gehen. Und 150 Minuten pro Woche zusätzlich vielleicht noch ein stärkeres Ausdauertraining oder Krafttraining. Und da gibt's auch was Positives von den Frauen zu vermelden. Frauen profitieren mehr. Ja. Eigentlich brauchen Frauen weniger lang trainieren als der Mann. Sowohl ausdauermäßig als auch kraftmäßig.
Irgendeinen Vorteil müssen wir haben.
Ja, also es gibt da eigentlich überhaupt keinen Grund, warum man das nicht unterbringt. Geschlechtsspezifisch, das ist vielleicht wirklich noch zu wenig bekannt, aber jede Frau, wenn sie ein Kind kriegt, sollte bei jedem Arztbesuch angeben, ob die Schwangerschaft normal verlaufen ist. Hat sie vielleicht einen Schwangerschaftsdiabetes gehabt, erhöhte Blutzuckerwerte? Hat sie einen hohen Blutdruck während der Schwangerschaft gehabt? Hat sie eine Fehlgeburt gehabt? Ist sie schwer schwanger geworden, weil sie vielleicht so polyzystische Ovarien hat? Hat sie Autoimmunerkrankungen? Auch eine Thyreoiditis Hashimoto, wenn die Beschwerden macht, zählt dazu. Dann haben diese Frauen zukünftig ein höheres Risiko, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen. Und eins soll man eigentlich auch mitgeben. Frauen glauben ja, dass sie mehr am Krebs sterben als am Herz.
Ja, absolut.
Was nicht stimmt, aber Brustkrebstherapien können Herzschwäche machen. Das habe ich selber gesehen öfters, dass wenn man solche Medikamente braucht, dann haben leider Frauen diesbezüglich den Nachteil, dass sie häufiger eine Herzschwäche entwickeln auf Chemotherapeutika im Vergleich zum Mann.
Ja, das sind, glaube ich, sehr gute Ratschläge, die man einfach umsetzen kann. Ja. Ich habe das gerade mal so im Kopf auch durchlaufen. Blutdruck messen, das mache ich noch nicht. Aber ja, ist ein guter Ansatz auch, dass man das gleich mal in seinen Alltag auch ein bisschen einbaut. Jetzt ist die Vorsorgeuntersuchung ja ein bisschen so etwas, was wie so ein Damoklesschwert über allen schwingt und hängt, weil man weiß, man sollte es tun. Nicht jeder macht's. Frauen mehr wenigstens als Männer, aber Österreicher sind ja generell ein Vorsorge Check-Muffelland, sage ich jetzt mal. Würdest du jetzt spezielle Untersuchungen noch oder einen speziellen Fokus bei Frauen, sage ich jetzt in den 30ern, in den 40ern, in den 50ern, sagen, auf das ist besonders zu achten?
Ich habe schon zuerst gesagt, klassische, frauenspezifische, also die klassischen Risikofaktoren sollte eigentlich jede Frau kennen. Da ist für mich das Alter unwesentlich. Wenn man schwanger wird, ich glaube, das ist die Phase, wo zumindest dann feststellen sollte, habe ich erhöhtes Cholesterin, habe ich einen erhöhten Blutdruck. Wenn das ist, dann begleitet mich das ein Leben lang und gehört regelmäßig kontrolliert. Relevanter wird es für mich und man ist nachher gesund, dann sage ich, sind Checks alle 2 Jahre gut. Ist es aber so, dass ich zum Beispiel mütterlicherseits belastet bin, Frauen oder Mutter unter 55 Jahren, die einen Herzinfarkt, Schlaganfall hatte, das muss man für seine eigene Krankheitsgeschichte mit aufnehmen, weil da hat man auch ein höheres Risiko, dass einem selber das passiert. Oder ich habe eine familiäre Hypercholesterinämie. Das heißt, in der Familie, in den Stammbäumen ist überall das vererbt worden mit den Schlaganfällen, Herzinfarkten der einen oder anderen Ahnengalerie quasi. Dann muss ich auch hier engmaschigere Untersuchungen machen. Aber das muss ich halt dem Arzt erzählen. Wenn er nicht fragt, muss ich ihm sagen, Aber mein Vater ist mit 55 im Herzinfarkt gestorben. Meine Mutter hat einen Schlaganfall mit 45. Das ist wichtig, weil darauf folgend mache ich zum Beispiel die Therapie des Patienten. Wie streng bin ich dann, wenn er ein Statin braucht? Weiß ich das? Gehört er für mich in eine höhere Risikokategorie? Also senke ich dann das, die Blutfette zum Beispiel mehr ab? Generell, glaube ich, ist zusammenfassend zu dem Thema zu sagen, die Frau muss in ihrer Selbstverantwortung trachten, ihre Risikofaktoren zu kennen, etwas über die Familie zu wissen und dann in Bezug auf ihre geschlechtsspezifischen Risikofaktoren, ist mein Zyklus normal, hat es in der Schwangerschaft Risikofaktoren gegeben, das ist wirklich das Wichtige. Die dritte Sparte, das sind jetzt noch soziale Faktoren, da zähle ich schon diesen chronischen Stress, den Frauen haben dazu. Stress wirkt sich negativ bei Frauen oder mehr negativ bei Frauen aus als beim Mann. Und wir sind belastet durch Beruf, Care-Aufgaben, Kinder, vielleicht auch Eltern. Das würde ich schon auch noch als die überhaupt noch wirklich unterbewertendsten Risikofaktoren schon auch mit aufnehmen wollen.
Ja, liebe Anna, vielen herzlichen Dank für deine Expertise. Ich glaube, für unsere Zuseherinnen und Hörerinnen ist das Wichtigste, was ich nämlich auch mitnehme, ist ein bisschen, dass wir uns selbst an der eigenen Nase nehmen, als Frau vor allem auch, dass wir Warnsignale auch lernen, richtig einzuordnen, dass wir uns damit beschäftigen einfach, mit uns selbst auch, damit wir auch dem Arzt sagen können, was unsere Beschwerden tatsächlich auch sind und damit er uns adäquat helfen kann. Vielen herzlichen Dank. Wenn Sie jetzt entschlossen sind, sich näher zu informieren oder vielleicht sogar screenen zu lassen, dann kann ich Ihnen die Aktionswoche Herzgesundheit vom Gesundheitsnetz Goldenes Kreuz ans Herz legen. Da haben Sie von 16. bis 21. Februar die Gelegenheit, in der Apotheke ums Eck sich beraten und maßgebliche Parameter für die Herzgesundheit messen zu lassen. Empfohlen wird dabei natürlich immer ein Vorsorgecheck bei Ihrem Arzt des Vertrauens. Alle unsere wertvollen Informationen von heute und zur Aktionswoche finden Sie auch verlinkt in unseren Shownotes. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Bleiben Sie bis dahin gesund. Das war Hörenswert, der Podcast der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze. Mein Name ist Erika Sander. Die ganze Folge zum Nachhören und Weiterleiten finden Sie auf der Homepage unter www.oeggk.at/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf Kommentare und Likes. Und wenn Sie keine weitere Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie einfach Hörenswert. Ich freue mich auf das nächste Mal und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und viel Gesundheit.